Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 421.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das größte Containerschiff der Welt, die Globe, hat heute den Hamburger Hafen erreicht. Frachtraten und Heuer unter Druck. Sie hören eine Sendung von Agnes Handwerk.
Hat sich vor 10 Minuten gemeldet und geht pünktlich zum Liegeplatz.
Vorsichtig ziehen die Schlepper die Globe Richtung Liegeplatz. Es ist ein schwieriges Manöver, denn die Globe ist das größte Containerschiff der Welt. 60 Meter breit und 400 Meter lang hat es einen Tiefgang von 16 Metern. Hamburg hofft, dass es dabei bleibt, dass die Globe von nun ab im Liniendienst zwischen Hamburg und Shanghai verkehrt, nach Fahrplan, mit regelmäßigen Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Jeden Tag laufen bis zu 5 AGF, das ist die Abkürzung für außergewöhnlich große Fahrzeuge, den Hamburger Hafen an. Schiffe mit einer Ladekapazität von über 14.000 TEU.
TEU ist die gebräuchliche Maßeinheit für Ladung und die Abkürzung für 20-Foot Equivalent Unit oder einen 20-Fuß-Container.
Der Containerumschlag hat in Hamburg im Jahr 2014 mit über 9 Millionen TEU ein Niveau erreicht wie vor der Finanzkrise. Rekorde in Ladungsmengen, Rekorde in Schiffsgrößen. Der Branche müsste es blendend gehen, aber sie steckt in der Krise. Es geht um die Frachtraten. Nach den Regeln der Marktwirtschaft soll im Wettbewerb von Angebot und Nachfrage ein Preis entstehen, der die Kosten deckt und Gewinn bringt. Doch das funktioniert hier nicht. Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb.
Es gibt zu viel Schiffskapazitäten auf dem Markt und das drückt die Frachtraten.
Mit großen Schiffen wollen die Reedereien die Transportkosten senken. Die Globe ist das neue Flaggschiff der chinesischen CSCL. Vor 15 Jahren gegründet, konkurriert China Shipping heute mit traditionsreichen Reedereien wie Hapag-Lloyd und will weiter Marktanteile gewinnen. Nils Harnack ist der Geschäftsführer der deutschen Niederlassung mit Sitz in der Hamburger Hafencity.
Wir werden auf absehbare Zeit versuchen, die Schiffe noch größer zu machen, so groß es technisch eben machbar und möglich ist. Insofern in diesem Fahrtgebiet sehe ich keine andere Möglichkeit, auf Dauer konkurrenzfähig zu sein, als Transportunternehmer, der wir sind, als diese Größenordnung anzubieten und damit die sehr niedrigen Frachtraten auszugleichen.
Die Globe kann ohne mehr Besatzung an Bord über 20% mehr Ladung transportieren als ihre Vorgänger. Die Maschine ist für Slow Steaming ausgelegt, für Langsamfahrt und verbraucht ein Drittel weniger Treibstoff. Das senkt die Transportkosten pro Container, das heißt die Stückkosten.
Man ist heute schon darauf angewiesen, dass die Schiffe eine gewisse Größenordnung haben, um einfach diese viel zitierte und berühmte Economy of Scale, also den Vorteil der Größe, mitnehmen zu können. Und leider funktioniert das nur in einem Markt, der sehr stark wächst, was mittlerweile nicht mehr der Fall ist, sodass man also das große Schiff zwar hat und auch den Vorteil der niedrigen Stückkosten, aber der Nachteil ist, es muss auch voll sein. Sonst ist dieser Vorteil nicht gegeben.
Immer größere Schiffe trotz Überkapazitäten?
Je größer das Schiff ist, desto günstiger sind die Kosten. Also muss man diese großen Schiffe haben, obwohl sie der Markt eigentlich nicht braucht. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken.
Das gilt vor allem für die Fernostroute.
Ich wüsste nicht, wie man anders überleben kann in diesem Fahrtgebiet ohne diese großen Schiffe. Und wenn Sie sich umsehen, werden Sie sehen, dass alle namhaften großen Reedereien, und so viele gibt es da gar nicht, die in diesem Fahrtgebiet tätig sind, alle diese großen Schiffe bestellen.
Sie haben einen Prozess in Gang gesetzt, der eine eigene Dynamik entfaltet hat und dem sich keiner entziehen will. Das ist Marktwirtschaft, erklärt Burkhard Lemper vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik in Bremen.
Solange man den Markt wirken lässt, gibt es keine Alternative zu Kosteneinsparungen, zu großen Schiffen und auch zu Konzentration. Das wäre nur dann irgendwie möglich, wenn man sozusagen anfängt, den Markt wieder zu regulieren.
Regulierung gab es. Sogar Selbstregulierung.
Bis vor 6 Jahren haben die Reedereien auf den regelmäßig tagenden Londoner Linienkonferenzen die Höhe der Frachtraten für die jeweiligen Routen nach Fernost oder auf dem Nordatlantik ganz legal abgesprochen. Gab es zu viel Tonnage, also Angebot auf dem Markt, blieb der Preis trotzdem stabil. Die Branche hatte diese Ausnahmeregelung für Preisabsprachen im europäischen Kartellgesetz erwirkt.
Im Herbst 2008 wurde dieser Sonderstatus aufgehoben, weil er mit EU-Recht nicht zu vereinbaren war.
Die Reedereien unterbieten sich gegenseitig, um Ladung für ihre Schiffe zu bekommen. Die Frachtraten fallen.
Seit 2009 haben sie definitiv sinkende Frachtraten gesehen. Und sinkende Frachtraten sorgen für einen Kostendruck. Der führt dazu, dass sie in effizientere und neuere Tonnage investieren, dadurch Neubauten bestellt werden, die dazu führen, dass wieder temporär Überkapazitäten bestehen. Die Überkapazität führt wieder zu einem Ratendruck. Das ist ein Zyklus, in dem sie drin sind.
Erklärt Thilo Koch, Sprecher der Maersk-Niederlassung in Hamburg. Die dänische Reederei Maersk hat 2011 als erste in eine neue Schiffsklasse investiert.
Mehr Ladekapazität, energieeffizienter, umweltfreundlicher. Die Treibstoffkosten waren in den vergangenen Jahren auf 30% der Betriebskosten eines Schiffes gestiegen und haben zu diesen Innovationen geführt. Typen dieser neuen Schiffsklassen kosten pro Stück um die 2 Milliarden US-Dollar. Sie werden auf koreanischen oder chinesischen Werften innerhalb von 2 Jahren gebaut.
Die Abfertigung der großen Schiffe ist heikel, weil es keine Verzögerungen geben darf, erklärt Waldemar Palt, Geschäftsführer der Stauerei Karl Tiedemann.
Was enorm an Bedeutung angenommen hat, ist die Pünktlichkeit und das Einhalten von Zeitfenstern. Kleinere Schiffe konnten mehr oder weniger jederzeit auslaufen und hatten kein Problem auf der Revierfahrt. Das ist bei den Großschiffen halt eben nicht der Fall. Die haben ein zugewiesenes Zeitfenster. Darauf ist auch das Lösch- und Ladeprogramm ausgerichtet. Und wir sind halt angehalten, genau in dieser Zeit auch zu bleiben. Das Zeitfenster ist entscheidend.
Während am Terminal ihr Schiff ent- und beladen wird, gehen Seeleute in den Duckdalben, das Clubhaus der Seemannsmission. Ein gastlicher Ort zwischen Hochspannungsmasten, den Gleisen der Hafenbahn und dem Dröhnen des Schwerlastverkehrs. Als erstes kaufen fast alle Seeleute Telefonkarten. Ins Internet gehen, mit der Familie, der Frau, den Kindern oder der Freundin zu skypen, ist am wichtigsten. Danach bleibt nur noch wenig Zeit, den Gedanken nachzuhängen und noch an Land eine Kleinigkeit zu trinken oder zu essen. Karin Friedrich kommt auf einen Kaffee vorbei. Sie ist Inspektorin der ITF, der Internationalen Transportarbeiterföderation, und war gerade an Bord eines Schiffes. Eine Routineinspektion. Sie hat dort die Personalunterlagen eingesehen, wie viele Überstunden geleistet wurden, wie es mit der Entlohnung steht. Der Kapitän ist nach internationalem Recht verpflichtet, ihr diese Unterlagen zur Einsicht vorzulegen. Noch immer gibt es viele Schiffe, auf denen die Vereinbarung zum Arbeitsrecht, die der ITF mit den Reedern abgeschlossen hat, nicht eingehalten wird.
Die erste Priorität ist, Schiffe zu besuchen ohne Agreement und dort die Verhandlungen zu eröffnen, um ein ITF-Agreement abzuschließen. Wir haben auch natürlich Anrufe von Seeleuten, die Probleme auf dem Schiff haben, sei es, dass die Heuer nicht ausgezahlt wird, medizinische Hilfe brauchen. Also es gibt da vielfältige Beschwerden, die bei uns auflaufen.
Reedereien, die die neue Generation großer Schiffe in Dienst stellen, halten sich an das ITF-Agreement. Die Lohnkosten, die nach Aussagen eines Betriebsrates 4-5% der Betriebskosten betragen, lassen sich nicht weiter reduzieren. Sven Burdorf arbeitet als Schiffsplaner die Ladepläne aus.
Die Alexander von Humboldt wird hier insgesamt nahezu 6500 Container laden und entladen und die wird morgen um 9.30 Uhr wieder raus zur See gehen.
6500 Bewegungen, bis auf die Stunde genau geplant. Ein so großes Schiff wie die Alexander von Humboldt muss mit der Flutwelle auslaufen, damit sie ausreichend Wasser unter dem Kiel hat. Außerdem darf sie in der Revierfahrt keinem anderen Schiff ihrer Größe begegnen. Dafür ist die Elbe nicht breit genug. Verzögerungen bei der Abfertigung am Terminal werden teuer. Das Schiff muss Stunden warten, bis es endlich auslaufen kann, und das kostet zusätzliche Liegegebühren. Umgekehrt kann es durchaus passieren, dass Schiffe zu spät ankommen. Und wenn dann einige AGF gleichzeitig zu spät kommen, kann die Infrastruktur des Hafens die Menge von Containern nicht mehr fassen. Der Abtransport mit den LKW bricht zusammen, erklärt Willem van der Schalk, Sprecher der Seehafenspediteure.
Da gibt es aber auch das Problem, dass die Räder heute mit dem Super Slow Steaming, also der bewussten Langsamfahrt des Schiffes, sehr viel Geld sparen können und auch nicht bereit sind, wenn sie eine Verzögerung auflaufen, die durch eine schnellere Fahrt wieder auszugleichen.
Die Spediteure profitieren von den niedrigen Frachtraten und dem Überangebot an Tonnage. Mit gemischten Gefühlen verfolgen sie den Trend, dass Reedereien sich zusammenschließen und eine neue Marktmacht aufbauen. Willem van der Schalk möchte nicht, dass es den Wettbewerb beeinträchtigt, so wie zu Zeiten der Londoner Linienkonferenzen.
Wir haben seinerzeit gefordert, dass es keine Preisabsprachen gab. Die Spediteure haben sehr deutlich daran mitgearbeitet, dass es keine Absprachen gab. Wir verhandeln heute individuell mit Reedern für uns ein Volumen und stehen damit im normalen Wettbewerb zu allen anderen auch. Wir halten dieses System auch für gesund und in Ordnung.
Anfang Dezember 2014 am Ballindamm in Hamburg. Pressefotografen richten ihre Objektive auf Rolf Habben Jansen, den Vorstandsvorsitzenden der Reederei Hapag-Lloyd. Zusammen mit seinem neuen Geschäftspartner Oscar Hasbun Martinez, Geschäftsführer der chilenischen Reederei CSAV, gibt er die Fusion beider Unternehmen bekannt.
Für uns und in dieser Branche ist Größe halt wichtig.
Auf Dauer kann man so ein kapitalintensives Geschäft wie die Schifffahrt, da kann man nicht erfolgreich sein, wenn man jedes Jahr Geld verliert. Denn irgendwann verlieren halt die Gesellschafter und die Banken das Vertrauen.
Nicht zu vergessen die Hamburger Steuerzahler, denn über eine städtische Beteiligungsgesellschaft ist die Hansestadt mit 39,6% größter Einzelaktionär der Reederei.
Fusionen und Allianzen. In der Branche findet derzeit ein Konzentrationsprozess statt, wie es ihn bisher noch nie gab.
Die Allianz 2M, Maersk und MSC, die beiden weltweit größten Containerreedereien, Maersk aus Dänemark und MSC aus der Schweiz, teilen sich ab 2015 das Geschäft auf der Fernostroute, erklärt Thilo Heinrich von der Reederei Maersk.
Dadurch senken sie das Auslastungsrisiko auf einzelnen Diensten, können aber zur gleichen Zeit eine höhere Abfahrtfrequenz bieten.
Offiziell heißt es, der Wettbewerb würde nicht eingeschränkt. Chinesische und amerikanische Wettbewerbsaufseher haben die Kooperationen genehmigt. Den Anschein von Preisabsprachen will die Branche keinesfalls aufkommen lassen. Dass untereinander aber über Preise gesprochen wird, liegt nahe. Burkhard Lemper vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik äußert sich dazu betont vorsichtig.
Man kann sicherlich unterstellen, dass dieser Preiswettbewerb etwas reduziert wird, dadurch, dass die Linien tatsächlich in gemeinsamen Allianzen gebunden sind, gemeinsame Kapazitäten betreiben, sodass man sagen muss, der Preiswettbewerb zwischen den Mitgliedern einer Allianz zumindest reduziert wird. Und dann ist es eben die Frage, was passiert zwischen den vier großen Allianzen. Die können zum einen natürlich erheblich Wettbewerb untereinander ausüben und tatsächlich bis hin zur ruinösen Konkurrenz. Auf der anderen Seite, vier große sind eben ein Oligopol und da gibt es eben auch die Möglichkeit eines sogenannten wirtschaftsfriedlichen Verhaltens, weil man eben weiß, dass es in eine ruinöse Konkurrenz ausarten könnte.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Das Leben nach dem Überleben. Die Geschichte der Irmgard Senner aus Lübeck. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld.
Das ist ja die Geschichte, mit der ich groß geworden bin. Von Jägerstätte habe ich ja früher nichts gewusst. Auch von Deserteuren nichts gewusst, gar nichts. Ich bin nur groß geworden, dass mein Vater ein Staatsbegräbnis bekam. Stellen Sie sich mal vor. Also die wollten etwas vertuschen.
86 Jahre deutsche Geschichte hat sie erlebt. Die Lebensgeschichten, die sie zu erzählen hat, führen zwei Begriffe zusammen: Wissen und Gewissen. Damals so wie heute eine konfliktreiche Beziehung, denn das Wissen wird nicht immer zum Gewissen. Stefan May hat sie besucht.
Flotten Schritts geht die alte Dame voran, durch die von den beiden Armen der Trave umschlossene Altstadt, an schmalen roten Ziegelhäusern vorbei, mit akkurat gepflegten Gärtchen dahinter, buckeligen Fassaden, die Straßen mit Kopfsteinpflaster säumen. Wir machen Halt vor einem stattlichen Gebäudekomplex an einer Straßenkreuzung. Stiftung St. Johannes Jungfrauenkloster steht über seiner Front. Dahinter liegt ein fast parkartiger Garten. Ein Wohnhaus für bedürftige Damen über 50, wie es in den Stiftungsbestimmungen heißt, mitten im Zentrum von Lübeck. Im Hochparterre hat Irmgard Senner ihre Wohnung. Dort erzählt sie, die Familie zieht mit ihrem aus Ostpreußen stammenden Vater Werner Lüben, einem Militärjuristen, an seine Dienstorte mit: Breslau, Königsberg, Torgau. Zum Schluss ist er Generalstabsrichter am Reichskriegsgericht, zuständig auch für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer.
Im Ersten Weltkrieg ist er in Verdun gewesen. Er hat den furchtbaren Feldzug mitgemacht. Und meine Mutter sagt noch, sie haben 1925 geheiratet, er hat noch in diesen, also 10 Jahre oder 5, 8 Jahre nach dem Krieg, da hat er noch nachts geträumt manchmal davon. Also ist aufgeschrien und seine Freunde sind rechts und links von ihm. Also das muss ja eine Materialschlacht gewesen sein, furchtbar. Und da hat mein Vater, glaube ich, dieses Desertieren war für ihn unmöglich.
Einer, der erst gar nicht hingehen wollte, wo Krieg ist, war der oberösterreichische Landwirt Franz Jägerstätter. 1943 stehen einander vor Gericht zwei hartnäckige Prinzipien gegenüber: Durchhaltegebot und religiöse Überzeugung. Franz Jägerstätter ist ebenso wie sein Richter Werner Lüben mehrfacher Familienvater. Jägerstätter überzeugter Katholik, Lüben überzeugter Protestant. Dennoch fällt Lüben am 6. Juli 1943 das Todesurteil über ihn. Im Jahr 2007 spricht die römisch-katholische Kirche Jägerstätter selig. 6 Jahre später, 70 Jahre nach seiner Verurteilung, wird am 6. Juli 2013 eine Gedenktafel für Franz Jägerstätter am Reichskriegsgericht in Berlin enthüllt. Hier wurden zwischen 1939 und 1945 etwa 1400 Todesurteile ausgesprochen. Auf der Tafel steht zu lesen:
In diesem Gebäude wurde der österreichische Bauer Franz Jägerstätter, geboren 1907, vom ehemaligen Reichskriegsgericht wegen seiner Gewissensentscheidung gegen eine Kriegsteilnahme am 6. Juli 1943 zum Tode verurteilt. Mit ihm gedenken wir all jener, die wegen einer Gewissensentscheidung Opfer von Kriegsgerichten wurden.
Als die Feier zu Ende ist, drängt sich eine kleine ältere Dame nach vorne, ein wenig nervös und unbeholfen, und spricht ein paar Sätze. Es ist Irmgard Senner, die eigens dafür aus Lübeck angereist ist. Sie sagt, dass sie die Tochter jenes Richters ist, der Jägerstätter zum Tod verurteilt hat, und dass sie um Vergebung bitte.
Und da wurde ich eben auch mal angeschrieben, dass also Jägerstätter nun, also das Gedenken von Jägerstätter ist. Und da habe ich dann gefragt, ich habe mal so was von Jägerstätter gehört. Und ich möchte gerne wissen, ob wirklich mein Vater das Todesurteil unterschrieben hat. Ja, Ihr Vater hat das Todesurteil. Und da war für mich klar, ich fahre nach Berlin. Und das ist, als ob ich einen Auftrag von meinem Vater bekommen habe. So sehe ich das. So empfinde ich das.
Denn als Richter Werner Lüben ein paar Monate nach dem Todesurteil über Franz Jägerstätter ein weiteres über drei katholische Priester ausfertigen soll, verweigert er die Unterschrift. Für ihn ist, in der Meinung seiner Tochter, der Punkt des bis hierher und nicht weiter erreicht. Werner Lüben kommt in der Nacht darauf in seiner Dienstwohnung ums Leben. Er war nie Mitglied der NSDAP gewesen und hatte ihr auch innerlich distanziert gegenübergestanden. Erst wird offiziell von einem Bombenangriff gesprochen, obwohl es in dieser Nacht gar keinen Alarm gegeben hatte, später von Selbstmord durch Erschießen. Irmgard Sinner ist überzeugt, dass ihr Vater nach seiner Weigerung ermordet wurde. Stets hatte der Vater vor seinen drei Kindern verborgen gehalten, dass es zu seinem Beruf gehörte, das Ende des Lebens anderer Menschen anzuordnen. Pflichtgefühl, Gesetzestreue, Recht und Ordnung hieß die Panzerung des eigenen Gewissens, die nichts mit NS-Ideologie zu tun hatte.
Ich kann Ihnen nicht sagen, was im Kopf meines Vaters vorhat. Das kann ich Ihnen ja nicht sagen. Ich weiß nur, er ist ein Kind seiner Zeit. Und es ist furchtbar. Und ich hatte ein sehr, sehr herzliches Verhältnis. Und ich liebte meinen Vater eben auch. Und also er war ein guter Vater, so eben.
Der emotionale Konflikt begleitet Irmgard Sinner ihr Leben lang. Über dieses erzählt sie fast 3 Stunden lang in ihrer Lübecker Wohnung. Assoziativ, sich selbst unterbrechend und doch das schlüssige Bild einer Frau darstellend, die 2 Diktaturen auf besondere Weise geprägt haben. In der DDR lernt sie den 3 Jahre älteren Goldschmied Gerhard Sinner kennen. Die beiden heiraten, bekommen 2 Töchter und eröffnen eine Goldschmiedewerkstatt in Rostock. Sabine, die ältere Tochter, lernt Goldschmied wie ihr Vater. Christine, die jüngere, wird Krankenschwester. Die ganze Familie ist in der evangelischen Kirche in Rostock aktiv.
Und dann haben wir dort eine Werkstatt ausgebaut. Ein Zimmer war so mehr so Besprechung. Eins war so ein wirklich ein offener Tisch, wo meine Tochter dann nur und mein Mann arbeiteten. Und dann so ein kleiner Tresen, wo ich dann bediente. Und dann noch hinten eine, so wo geschmolzen wurde und so. Ja, das war sehr nett. 3-mal in der Woche machten sie auf und die anderen Tag arbeiteten sie. Meine Tochter machte tollen Schmuck und das Ergebnis war, dass die Leute, wenn offen war, die ganze Treppe runter Schlange standen. Es war toll. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, hör endlich auf, also irgendwie von irgendjemandem was anzukaufen. Das durfte er gar nicht. Und das war Privatleuten verboten oder er hätte einen Vertrag mit dem Staat machen müssen. Das wollte er nicht. Und hör endlich damit auf. Im Grunde genommen werden sie in etwas hineingetrieben, was sie gar nicht wollen.
Im April 1979 wird Gerhard Sinner wegen Steuerhinterziehung aufgrund der Schwarzgeschäfte verhaftet. Wenige Monate später auch seine Frau. Irmgard Sinner fürchtet, dass auch Tochter Sabine, die gerade erst Mutter geworden ist, inhaftiert worden sein könnte. Doch eine Zellengenossin weiß Rat.
Und dann hat die aus dem Klo mit dem Zahnputzbecher das Wasser ausgeschöpft und dann können die durch das Klo telefonieren. Also ich war von Socken. Und da sagt sie, ist keiner weiter verhaftet worden. Oh, ich war so froh.
Ab einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren für beide Beschuldigte kann die Familie laut Gesetz enteignet werden.
Aber es ging dann seinen Lauf. Er bekam 6 Jahre, ich 3 Jahre. Und schon konnten sie uns enteignen. Also das Geschäft war weg und alles, was sie dort gefunden hatten, war weg. Und meinem Mann wurde der Beruf abgesprochen. Er durfte nie wieder Goldschmied sein. Auch nicht nur, sage ich mal, 3 Jahre danach. Nein, nie wieder.
Der Wille Gerhard Sinners wird während der Haft in Brandenburg gebrochen. Er ist labiler als seine Frau, die ihre Strafe im berühmten Roten Ochsen absitzen muss, einem wuchtigen Bau aus rotem Ziegel, mitten in Halle an der Saale, der Geburtsstadt ihrer Mutter. in jenem Gefängnis, wo einst jene drei katholischen Priester hingerichtet wurden, deren Todesurteil zu unterschreiben sich Werner Lüben geweigert hatte. Irmgard Sinner beschließt für sich, robust zu bleiben, verlangt hartnäckig und erfolgreich einen Pastor, die Kirchenzeitung und eine Bibel.
Und dann bekam ich also eine Bibel, hatten sie, und das war so eine alte Bibel, die hatte hauchdünnes Papier. Dann fing sie an, die Mädchen, damit haben sie sich Zigaretten gedreht.
Doch Irmgard Sinner ist ihren Zellengenossinnen nicht böse. 20 sind sie in der Zelle, aufgeteilt auf 10 Stockbetten, dazwischen ein Hocker, Toilette im Zimmer, kein privater Rückzugsraum. Monatelang, jahrelang.
Und dann begann ich mit den Mädchen in der Weihnachtszeit Weihnachtslieder zu singen. Singen war verboten. Und dann haben wir gesungen, ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Das haben sie mit einer Inbrunst gesungen, weil das oft Mädchen waren, denen sie die Kinder schon weggenommen haben, weil sie irgendwie gewalttätig oder sonst was waren. Und dann war ich für sie wie eine Großmutter. Oder sie erzählten dann auch, ja, meine Großmutter hat das auch immer gesungen.
Irmgard Sinner ist inzwischen selbst Großmutter geworden. Doch ihre Ehe funktioniert nicht mehr so wie vorher. Ihr Mann wird in Rente geschickt. Das Ehepaar stellt einen Ausreiseantrag. Das erzählen die Sinners einem engen Freund der Familie, Wolfgang Schnur, Rechtsanwalt, insbesondere für die evangelische Kirche. Zur Wendezeit engagiert er sich im demokratischen Aufbruch. Als seine Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi herauskommt, schlägt das hohe Wellen in Deutschland. Schnur verliert seine Anwaltszulassung. Mandantenverrat wird ihm vorgeworfen. Die von ihm vertretenen Sinners werden als Beweis angeführt. Doch Irmgard Sinner geht es auch da um Vergebung. Das macht sie auch in Diskussionen deutlich.
Da war also so ein Gespräch, öffentliches Gespräch, und da kommt hinterher eine junge Frau zu mir und da sagt sie, ich bin die Tochter von Wolfgang Schnur. Sie haben ja so versöhnlich über Wolfgang Schnur, meinen Vater. Die hatte keine Verbindung. Und ich hatte die Verbindung nach der Wende. Irgendwann habe ich die Verbindung zu Schnur wieder gesucht. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß ja mal, ihr Vater, ich habe Stasi-Akten gelesen und ihr Vater wusste von mir mehr. Der hätte uns alle wieder ins Gefängnis bringen können. Und der war unser Hausfreund nachher. Und da sage ich, wissen Sie, ich habe auch Winke von ihm bekommen. Also das ist einfach so. Es gibt Menschen, die, ja, und die hat wieder, und ihre Schwester, die haben wieder Verbindung zu ihrem Vater gekriegt. Nun.
Dem Ehepaar Sinner wird 1986 die Ausreise in den Westen genehmigt. Es zieht in die Nähe von Lübeck, trennt sich aber bald. Auch eine Spätfolge des Gefängnisaufenthalts. Gerhard Sinner stirbt 2002.
Mein Mann ist verbittert rausgekommen. Ich bin ja gleich aktiv geworden. Komm, Wohnungstausch, alles. Mein Mann saß zu Hause und war nur verbittert, dass er nicht rausgelassen wurde. Ich bin dann in die Kirche gegangen. Ich habe die Ausbildung als Tanzleiterin gemacht.
Und sie hat auf die ältere Tochter gewartet. Denn Sabine, die Goldschmiedin, hatte auch schon lange vor, mit ihrer Familie die DDR zu verlassen. Als es am Nikolaustag 1988 soweit ist, kommen ihr zum Schluss doch Zweifel. Sie verlässt eine vertraute Umgebung im Wissen, von den DDR-Behörden nicht mehr wieder ins Land zurückgelassen zu werden.
Dann hat sie alles aufgelöst, kam hier rüber und als sie hier aus dem Zug ausstieg, da merkte ich schon, das ist nur noch die Hälfte ihrer selbst. Das ist nur noch ihr Schatten. Ihre Seele ist in Rostock geblieben, bei ihren Freunden. Also eigentlich kann man sagen, sie war depressiv bis zum Gehtnichtmehr. Sie hat das nicht verkraftet. Und dann haben sie endlich eine Wohnung bekommen in Hamburg. Das war am 1. Mai und dann haben sie über das Wochenende sie renoviert im 5. Stock. Und am 3. Mai sollte ich die Kinder dann nach Hamburg bringen und die waren schon ganz high. Und da kommt frühmorgens mein Schwiegersohn an mit Freunden und meine Tochter ist vom fünften Stock gesprungen.
Das war am 3. Mai 1989, ziemlich genau ein halbes Jahr vor dem Mauerfall. Irmgard Sinner kann seit der Grenzöffnung das tun, was ihre Tochter so gerne gemacht hätte, auf das zu warten sie aber keine Kraft und keine Hoffnung mehr hatte. Frei reisen. Sie engagiert sich in der Kirche, beim Seniorentanz.
Und heute arbeite ich auch ehrenamtlich einmal, also morgen früh gehe ich einmal die Woche in ein Blinden- und Sehbehindertenheim.
Ein bewegtes Leben liegt hinter Irmgard Sinner. Und die Zeit der Aufarbeitung all dessen?
Hat lange gedauert. Die anderen, dann sagen sie, nur guck nach vorn. Ich guck ja ununterbrochen nach vorn. Ich habe ja meine Enkelkinder und alles und ich gucke ja nach vorn, aber das hinter ihnen, ja, das muss aufgearbeitet werden und das ist ganz wichtig.
Inzwischen ist es Abend geworden. Die Sonne über Lübeck rutscht langsam hinter dem Hauptbahnhof hinunter und strahlt noch einmal das Wahrzeichen der Stadt, das Holstentor, an, das seinen Schatten auf die Altstadt dahinter zu werfen versucht. Im Sonnenlicht leuchtet die Inschrift über dem Tor. Concordia Domi, Fuori Pax. Eintracht drinnen, draußen Friede.